Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 6 des Podcasts Lebenswege. Silvia Stiersdörfer spricht heute mit Irmgard Klaassen. Sie ist 1926 in Ostpreußen geboren. Im Podcast schildert Irmgard Klaassen ihre Fluchterlebnisse, die zum Teil auch äußerst grausam, voller Gewalt und Erbarmungslosigkeit waren. Liebe Zuhörer, Irmgard Klaassen ist eine ganz, ganz beeindruckende und sympathische Persönlichkeit. Sie ist heute 94 Jahre alt und lebt in einem Altersheim. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Frau Klaassen, Sie haben eine wechselvolle Geschichte und ich bin ja die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie als Zeitzeugin gewinnen konnte. Sie sind jetzt 94 Jahre alt. Sie sind also in Bartenstein geboren und im Alter von knapp 2 Jahren nach Königsberg gezogen, wo Sie mit Schwester, Bruder und Eltern aufgewachsen sind. Sie haben eine Berufsausbildung in der landwirtschaftlichen Hauswirtschaft gemacht.
Das fing ich an.
Genau, da haben Sie angefangen und Sie haben dann bei einer Bauernfamilie auf einem großen Gutshof an der Weichsel gearbeitet.
Also aufgewachsen bin ich in Königsberg. Und ging noch zur Schule. Ich war im letzten Schuljahr. Und da wurde durch 2 Bombenangriffe die Innenstadt komplett zerstört. Die Schulen wurden Lazarett, weil die Front immer näher rückte. Und wir sollten sehen, dass wir aus der Stadt rauskamen. Und da fing ich die ländliche Hauswirtschaftslehre in diesem Gut an. Das war eine Familie mit 7 Kindern. Kleinste 1 Jahr, das älteste 14 Jahre. Und mit denen bin ich auf die Flucht gegangen. Am 19. Januar 1945 kam der erste ostpreußische Flüchtlingstreck auf unseren Hof, um da zu übernachten. Und wir hatten also zu tun, die Männer kümmerten sich um die Pferde, und wir um die Frauen und Kinder, die im Haus untergebracht werden mussten. Und mitten in der Nacht kriegten wir Bescheid, dass wir am nächsten Morgen auch fahren sollen. Nun sagte die Frau, die Bauersfrau, bei der ich in Ausbildung war, gehen Sie in den Stall und schlachten Sie die Puten. Ich war aber erst 4 Wochen da. Ich hatte noch nie einen Huhn geschlachtet, geschweige denn eine Pute. Ich sage, wie mache ich das denn? Ja, mit dem spitzen Messer am Hinterkopf einstechen und umdrehen, dann ist die Pute tot. Nun ja, ich ging dahin und die Puten saßen mucksmäuschenstill. Da habe ich sie alle 6 umgebracht. Und da haben wir sie außen an unseren Wagen gehängt. Es war ja minus 20 Grad. War also tiefkühl, ohne Tiefkühlapparat. Und da mit diesem vollbeladenen Wagen und die Kinder, die kleinen Kinder, setzten wir in den Wagen. Die Größeren und wir Erwachsenen gingen nebenher. Und dann fuhren wir los. Der Hof stellte 4 Wagen, weil er 8 geeignete Pferde hatte. Und einen Wagen für die Familie und einen Wagen für die polnischen und russischen Zwangsarbeiter und 2 Wagen für die zum Hof gehörenden Landarbeiter. Wir fuhren los am 20. Januar morgens. Das Land war tief verschneit. Die Sonne schien. Es war wunderbares Wetter. Es waren so etwa minus 20 Grad. Aber es war kein Wind. Dann ist es nicht so kalt, wenn da kein Wind ist. Und so fuhren wir los im Schritttempo. Wir gingen zu Fuß nebenher und der Wagen, die Pferde gingen im Schritttempo. Wir kamen auf die Straße und reihten uns da ein, Wagen an Wagen, einer hinter dem anderen. Und wenn unterwegs bei einem eine Achse brach, dann entstand ein Riesenstau. Wir sind manchmal am Tag nur 5 Kilometer weit gekommen. Wir wohnten nicht weit von der Weichsel und wollten also nun und mussten ja auch über die zugefrorene Weichsel. Die Brücken waren im Wesentlichen dem Militär vorbehalten. Die Front war ja nicht mehr weit. Und so fuhren wir also den Damm, die Eiche, die Weichsel ist da in Mündungsnähe, ein sehr breiter Fluss und ist eingedeicht auf beiden Seiten. Wir mussten also den Deich hoch, dann wieder runter übers Eis und auf der anderen Seite wieder hoch. Der polnische Zwangsarbeiter, der unser Kutscher war, der machte das bravourös mit den Pferden. Der ist überhaupt, Antonek hieß er, der ist überhaupt die ganze Zeit bei uns geblieben. Wir fuhren also langsam, schrittweise. Und als es dunkel wurde, suchten wir uns einen leerstehenden Hof oder leerstehendes Haus und sahen zu, dass wir da unterkamen. Die anderen Frauen, die in den anderen Wagen waren, hatten schon oft Feuer im Herd gemacht. Und dann überall fand man ja Kartoffeln in jedem Haushalt. Hatten wir einen Topf Kartoffeln auf und kochten die. Und sonst hatte die Bäuerin ja Wurst und alles mitgenommen. Und so beköstigten wir uns. In diesem Stil ging es weiter zwei Monate, beinahe drei Monate lang. Wir fuhren am 20. Januar los und im April holte uns die Rote Armee ein. Und viel zu langsam. Wir sollten ja von der Weichsel durch ganz Hinterpommern zur Oder. Das ist Luftlinie 200 Kilometer. Wir waren vielleicht jetzt auf Straßen 200 Kilometer weit. Wir hätten noch gut 50 Kilometer bis zur Oder gehabt. Naja, das haben wir dann nicht mehr geschafft. Da haben sie uns eingeholt. Ich war 18 Jahre alt und dieser Frühling, den habe ich ganz bewusst erlebt. Es war ja Sorge und Angst um mich herum, vor allen Dingen bei den Eltern der Kinder und sowieso bei allen Menschen. Aber ich empfand dieses, dass es trotzdem Frühling wird und so schön Frühling wird, empfand ich ganz deutlich. Die Russen holten uns also ein, nahmen uns zuerst die Pferde weg, so standen wir also da. Und wenn wir weiter und sagten zu uns, der Krieg ist für euch zu Ende, geht nach Hause. Das waren nun 200 Kilometer weit wieder östlich, ne? Und die Information der Bevölkerung war sowieso die ganze Zeit miserabel. Wir wussten nicht, wo die Front stand und was los war. Und so suchten wir also einen Handwagen zu finden in einem der leerstehenden Gebäude und Höfe und fand noch einen. Und da setzten wir mit dem Mini-Mini-Mini-Gepäck die beiden kleinen Kinder rein, die einjährige Marlies und die dreijährige Renate. Der fünfjährige Jürgen musste schon nebenbei mitlaufen. Und so versuchten wir, wieder ostwärts zu kommen. Das ging natürlich langsam und schlecht. Und wir sahen zu, dass wir die Hauptstraßen vermieden, denn da war ja das Militär. Und der Bauer, der war nicht beim Militär, zu meiner Verwunderung. Er war großer Parteigenosse und großer Nazi und wahrscheinlich deshalb verschont vom Militär. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, er war dabei, aber die Russen nahmen ihn ganz schnell mit. Und der hatte die Landkarte, nach der wir ja vorher auch gefahren waren. Und die gab er merkwürdigerweise mir in die Hand, nicht seiner Frau. Und die hatte ja nur noch den Kopf voll mit den Kindern. Und gab mir die Karte und sagt, sehen Sie zu, dass Sie in die richtige Richtung kommen und dass Sie von den Hauptstraßen wegkommen. Hier, das war eine sehr gute Karte. Die Nebenstraßen waren alle eingezeichnet. Und so versuchten wir auf Nebenwegen, um den Russen zu entgehen, weiter nach Osten zu kommen. Wir wären die 200 Kilometer niemals gekommen. Und nach ein paar Tagen sagte die Frau, wir sehen zu, dass wir hier irgendwo unterkommen und bleiben da. Das schaffen wir gar nicht. Und dann sind wir in ein Dorf, das hieß Groß Tychow. Das ist ein großes Gut. Das Gutshaus war ein Schloss, das muss man schon so sagen. Und die Landarbeiterhäuser waren sehr gut imstande und viele leer. Und da zogen wir in eins dieser Landarbeiterhäuser ein, mit der ganzen Familie dann.
Liebe Frau Glasen, ich habe jetzt eine Frage. War in diesem Dorf noch jemand von der Bevölkerung?
Also da waren viele Häuser leer. Darum konnten wir da in eins einziehen. Aber viele lebten. Etwa die Hälfte der Bewohner war dort noch. Die waren geflüchtet. Die waren noch alle zu Hause. Und da gab es schon den Unterschied, schon damals, zwischen Flüchtlingen und Einheimischen. Aber wir zogen also in eins der leeren Häuser. Und die Bewohner dieses Hauses kamen auch nicht zurück im Laufe der nächsten Wochen. Wir blieben also den Sommer 45 in diesem Haus und wurden von der russischen Besatzungsmacht, von den Soldaten, dann jeweils zur Arbeit geholt. Vor allen Dingen, wir waren zwei Lehrlinge. Hannelore, die war 17 und ich war 18. Wir wurden dann immer zur Arbeit geholt oder auch zur Vergewaltigung, je nachdem, was anstand. Und die Frau mit den Kindern ernährte sich auch von Betteln damals schon und von dem, was man fand. In den Häusern lagen ja überall die Vorräte noch. Und man konnte also in die leeren Häuser gehen und sich da zusammensuchen, was da an Lebensmitteln war. Wenn wir bei den Russen gearbeitet haben, auf dem Gut, das war ein großes Gut, und die Kühe waren dort, viele Kühe waren dort zusammengetrieben. Und da waren also sehr viele Kühe und da haben wir beide dann mitgearbeitet. Das heißt, die Russen, das tun sie auch heute noch in Ostpreußen, wo sie Güter aufbauen. Sie machen alle Zäune weg, die Tiere laufen frei herum und werden gehütet wie Schafe. Und wir mussten also hin und die Kühe hüten. Naja, das war ja nun nicht das Schlimmste, was uns passierte. Und am Abend bekam jeder einen Liter Milch als Bezahlung. Und für die Ernährung kriegten wir mittags ein Stück Brot. Naja, hatten wir ein Stück Brot und Wasser war ja sowieso überall. Und abends kamen wir dann beide stolz mit unserem Liter Milch nach Hause. Und die Frau war natürlich froh, dass wir für die kleinen Kinder Milch mitbrachten. Die Frau bekam und das kleinste Kind wurden krank an Diphtherie. Das war schlimm. Und die Frau überlebte das, aber das kleine Kind, die Marlies, die war so anderthalb, die starb an Diphtherie. In dem Dorf war eine russische Kompanie oder was einquartiert. So gehörte eine junge Ärztin und die kam und versuchte zu helfen. Aber die hatte natürlich kein Diphtherieserum und konnte also nicht helfen. Und die kleine Marlies starb. Und wir, die Hannelore und ich, wir waren draußen und haben da unsere Arbeit gemacht. Und dann kamen die großen Kinder, ihr sollt nach Hause kommen, die Marlies ist tot. Na ja, dann sind wir nach Hause und sind zum Friedhof und haben Spaten genommen und den Grab ausgehoben und haben da alle zusammen die kleine Marlies beerdigt.
Ja, das war traurig.
Ja, das war traurig.
Kann man sich gar nicht vorstellen, Frau Glasen, was Sie erlebt haben und was Sie erdulden mussten. Das ist ja, ja.
Als es Herbst wurde, das war im November, da ging auf einmal der Befehl von der russischen Kommandantur. Also es war noch eine russische Kommandantur im Dorf, aber die Polen, die ja nun das Land besitzen sollten, die waren auch schon da. Es gab also eine polnische Miliz und eine russische Kommandantur. Die Russen ließen uns länger arbeiten und die Polen hatten eine Sperrstunde eingerichtet, an der Deutsche nicht mehr auf der Straße sein durften. Na, wir kamen von der Arbeit nach Hause und die polnische Miliz, zwei junge Milizsoldaten, nahmen uns beide dann gefangen und wussten nicht recht, was wir mit uns sollten. Sperrten sie uns in ein leeres Zimmer ein. Die hatten als Miliz so ein Haus beschlagnahmt, das sowieso leer war, und sperrten uns in ein leeres Zimmer ein. Und da saßen wir dann für die Nacht in dem leeren Zimmer. Und nächsten Morgen schickten sie uns nach Hause. So habe ich also eine Nacht im polnischen Gefängnis zugebracht. Das war mehr komisch als schlimm. Und im Herbst kam also der Befehl, die Flüchtlinge, die im Ort sind, müssen raus. Die Einheimischen dürfen bleiben, aber die Flüchtlinge müssen raus. So waren wir also da Flüchtlinge und wurden im LKW verladen und nach Belgard, das war die Kreisstadt, zum Bahnhof gefahren. Das war mein 19. Geburtstag. Genau am 18. November 1946 kamen wir, 1945 saßen wir da auf dem Bahnhof in Belgard, hatten die Kinder bei uns und jeder so ein Bündel, was wir noch an Besitztum hatten und mitnehmen wollten, bei uns und saßen da im November auf dem Bahnhof, bis es dunkel wurde. Und dann, als es dunkel war, kam ein Zug mit Viehwaggons. Das haben wir Deutschen ja wohl eingeführt, dass man Menschen in Viehwaggons verladen kann. Und da wurden also die Viehwaggons aufgemacht und wir konnten da einsteigen. Und darauf hatten wohl einige Polen gewartet und fielen nun über uns her, um uns das Hab und Gut, was wir noch hatten, zu entreißen. Wir kamen aber mit den meisten und vor allem mit allen Kindern da rein. Und als wir drin waren, sprangen noch zwei Männer rein. Ich vermute, das waren noch zwei deutsche Soldaten, die sich noch versteckt hatten. Und die hatten Draht dabei und machten die Türen, die Schiebetüren dieses Waggons zu, sodass die von außen nicht mehr aufgingen. Wir wussten nicht weshalb, aber wir saßen ja da im Dunkeln auf dem Fußboden von diesem Viehwaggon dicht bei dicht. Hinlegen konnte man sich nicht, dazu war es zu eng. Und da saßen wir und dann zuckelte der Zug langsam los. Das waren bis zur Oder vielleicht 50 Kilometer zu fahren. Aber das hat für mein Gefühl mindestens 2 Tage gedauert. Alle paar Kilometer hielt der Zug an und das war anscheinend verabredet. Und dann versuchten Leute von außen in die Waggons reinzukommen. Und wir hörten von den anderen Waggons, wie die Leute um Hilfe schrien. Bei uns hatten ja diese beiden Männer die Tür verrammelt. Und so kamen sie nicht rein. Und wir wurden davon verschont. Als wir dann über die Oder gefahren waren und in russisch besetztem Gebiet, also der späteren DDR waren, da hielt der Zug auf dem Bahnhof und ein deutscher Bahnbeamter in Uniform stand da und sagte, bitte steigen Sie aus. So hat ein ganzes Jahr lang kein Mensch mit uns vernünftig geredet. Also bitte steigen Sie aus, das klang uns wie eine fremde Vokabel. Und wir stiegen aus und da sahen wir, dass die anderen aus den anderen Waggons zum Teil nicht mehr ihre Mäntel anhatten. Die hatten unterwegs, hatten diese polnischen Maradiere oder was soll ich sagen, ihnen das letzte Hab und Gut entrissen sozusagen. Das war in der ersten Zeit so. Später ist da wohl von der UNO oder wovon, weiß ich nicht, das verhindert worden. Aber in der ersten Zeit war das so. Und dann kamen wir in ein Flüchtlingslager und da geschah uns, dass zum ersten Mal sich verantwortlich fühlte, dass wir ein Bett hatten und dass wir was zu essen hatten. War ja schlecht genug, das Essen. Ganz Deutschland hat 1946, 47 gehungert. Aber es war jedenfalls so. Und wir waren jetzt wieder normale Menschen, nicht Leute, mit denen man machen konnte, was man wollte, wie die Polen und die Russen konnten. Aber wir wissen ja, wir haben denen das vorgemacht, wie man das macht.
Wie ging es dann weiter?
Meine Mutter hatte uns, als wir beim letzten Luftangriff auf Königsberg im Keller saßen, gesagt, ihr werdet sicher nicht Papier und Bleistift haben und kein Notizbuch. Merkt euch die Adresse von Tante Meta in Volkmaritz bei Eisleben. Tante Meta Töpfe, Volkmaritz Eisleben. Ja, wir wiederholten das, prägten uns das ein. Das war die Halbschwester unserer Großmutter. Und an die wandten wir uns dann. Und da nach Volkmaritz bei Eisleben sind wir dann hingefahren. Mein Vater war inzwischen aus russischer Gefangenschaft entlassen worden. Und der kam und holte uns dann ab. Dann sind wir danach zu den Verwandten in die Gegend von Eisleben, Sachsen-Anhalt. Der Suchdienst des Roten Kreuzes war eine wunderbare Sache. Auf die Art hat man doch schließlich alle seine Angehörigen, sofern sie lebten, gefunden. Dort bei diesen Verwandten in Sachsen-Anhalt habe ich den Sommer 1946 gelebt. Und mein Vater kam da auch hin. Und weil er nicht in der Partei war, bekam mein Vater, er war Lehrer, sofort in Eisleben eine Anstellung in der Lehrerbildungsanstalt. Und mein Vater war natürlich wachsam in politischer Hinsicht. Und damals wurde die KPD und die SPD in der russisch besetzten Zone vereinigt zur SED. Da 1946 entstand die SED. Und da sagte unser Vater, jetzt wissen wir genau, in welche Richtung das hier geht. Wir sind hier nicht zu Hause und dort nicht zu Hause. Wir können ebenso gut einen Schritt weiter nach Westen gehen. Und da sind wir im Herbst 1946 mit dem Zug bis an die grüne Grenze gefahren, die Grenze zwischen der russischen und der britischen Besatzungszone. Und da sind wir in der Nacht im Dunkeln rübergegangen. Das war damals noch möglich. Die Grenze war zwar bewacht, ein junger russischer Soldat, der sollte das bewachen, wo wir durch wollten, dem liefen wir direkt in die Arme. Und wie er uns sah, winkte ab und sagte, wir sollten gehen. Was sollte er mit uns auch anfangen? Und so sind wir dann rübergekommen in die britische Besatzungszone. Dort war schon in der Nähe von Hamburg die Schwester unseres Vaters mit einem Teil ihrer Familie. Dort fuhren wir dann hin. Und von dort aus haben wir dann jeweils uns Arbeit gesucht und einen Aufenthalt gesucht. Das war 1946 im Herbst, Weihnachten 1946 und Anfang 1947 war das ja eine komplizierte Sache. Unser Vater wusste, was eine Diakonisse und ein Diakonissenmutterhaus ist. Das sind evangelische Ordensschwestern. Und mein Vater musste, um als Lehrer eine Anstellung zu bekommen, eine Bescheinigung haben, ob er in der Partei war. Und unser Pfarrer aus Königsberg, der war in Meldorf an der Nordsee gelandet. Das hat er durch den Suchdienst des Roten Kreuzes rausgefunden. Und da fuhr unser Vater dorthin, um diese Bescheinigung zu haben und trifft dort auf der Straße eine Diakonisse und sagt zu ihrer Schwester, wo ist ihr Mutterhaus? Und da sagt die, da fahren Sie mal nach Kropp zur Oberen Koch und da fragen Sie, ob Sie Ihre Töchter da unterbringen können. Durch diesen Zufall oder durch Gottes Fügung, wie man es sagen kann, kam meine Schwester, die war 2 Jahre älter als ich, kamen wir beide hier in dieses Dorf nach Kropp. Und die Oberen, wir waren 20 und 22 Jahre alt, die Oberen Koch sagte, wenn Sie Krankenschwestern werden wollen, können Sie bei uns bleiben. Dann kriegen Sie Unterkunft, Verpflegung und Berufsausbildung. Naja, wir brauchten ja nichts dringender als ein Dach über dem Kopf und Unterkunft und Verpflegung. Also ruckzuck wollten wir beide Krankenschwestern werden. Und ich muss sagen, ich habe es 43 Jahre lang gemacht. Es war für mich goldrichtig. In Kropp Examen gemacht und später habe ich mir die Welt ein bisschen angeguckt, ein paar Jahre, 15 Jahre. Und dann hatte ich Gelegenheit, ein Praktikum in den USA zu machen, was sehr interessant war. Und dann kam ich zurück und dann machten sie mich hier in Kropp, machten sie mich hier leitenden Schwester. Und so habe ich hier den Pflegedienst geleitet in Kropp und Ausbildung gemacht. Und jetzt lebe ich im Diakonie bei Kropp im Altersheim und werde betreut von 4 Leuten, unter anderem, die bei mir Examen gemacht haben, bei mir in der Ausbildung war. Das ist sehr angenehm.
Sehr schön. Liebe Frau Glasner, jetzt habe ich eine Nachfrage. Ihre Mutter, wo war dann Ihre Mutter?
Meine Mutter saß alleine in Königsberg. Mein Vater wurde zum Volkssturm eingezogen. Mein Bruder war sowieso an der Front. Meine Schwester wurde zur Flak eingezogen. Und ich sollte raus auf dieses Gut an der Weichsel. Da sagte meine Mutter, ich nehme mein Handgepäck mit mal und fahre mal zur Mutter auf den Bauernhof, wo unsere Verwandten alle lebten. Das war bei Marienburg. Und fuhr dahin. Und sie konnte Gott sei Dank nicht mehr zurück. Inzwischen war die Verbindung nach Königsberg schon abgeschnitten durch die Front. Und da sind die mit dem Treck an die Küste gefahren und mit dem Schiff nach Dänemark. Meine Mutter war mit in Dänemark, Gott sei Dank, wenn sie in Königsberg geblieben wäre. Ich bin später 2-mal da gewesen. Da sind von der verbliebenen Bevölkerung haben nur 10% das erste Jahr überlebt der russischen Besatzung. Das war, meine Mutter wäre in Königsberg umgekommen, wenn sie da geblieben wäre. Sie saß aber glücklicherweise mit den übrigen Verwandten in Dänemark. Da durfte sie allerdings nicht raus. Das dauerte lange, bis sie die Zuzugsgenehmigung bekam. Und mein Vater bekam seine erste Stelle in Bayern. Hüttenheim, Kreis Kitzingen, das ist ein Dorf mit einer 2-klassigen Schule, nicht? Dort war eine evangelische und eine katholische Schule. Mein Vater hatte die evangelische Schule und an eine die katholische Schule. Und dort in Hüttenheim schickte mein Vater dann die Zuziehungsgenehmigung für meine Mutter aus Dänemark. Die kam dann dahin und dann haben meine Eltern da in dem Dorf gewohnt. Ja, Riesenschule, oben 4-Zimmer-Lehrerwohnung. Aber wir hatten ja nur meine Eltern 2 Kisten und einen Sack. Aber da waren ein paar Möbel, hatte dies das Dorf besorgt und da reingestellt. Es geht uns meinen Eltern da gut in dem Dorf, das kann man nicht anders sagen. Obwohl das Verständnis der Menschen für die Tatsache, dass man Flüchtling ist, ist minimal. Die Leute sagten, wir würden nie von zu Hause weggehen. Warum sind sie nicht zu Hause geblieben? Wir würden nie von zu Hause weggehen. Dazu konnte man nichts sagen. Das ist so. Ähnlich ist es ja, wie wir nach Flüchtlingen in Schleswig-Holstein waren. Das ist so. Man begreift nur, was man selbst erlebt.
Haben Sie vollkommen recht, Frau Clausen. Verständnis war natürlich nicht, aber dass sie letztendlich flüchten mussten, die Heimat verlassen mussten und Schreckliches und Schweres erlebt haben, es war den Menschen nur teilweise bewusst oder fast gar nicht bewusst.
Die Bewohner, die Bauern dort im Ort, in Hüttenheim, waren sehr freundlich und es war zum Beispiel Sitte, wenn geschlachtet wurde, bekamen der von den evangelischen Bauern, die evangelische Lehrer und Pfarrer etwas ab. Und wenn Weinlese war, ebenso, die hatten Weingärten dort, wurde auch bei der Ernte immer ein Teil für den Lehrer und den Pfarrer. Mein Vater war als Preuße sehr überkorrekt und sagt, ich lasse mir doch nichts geschenken. Denn denken Sie noch, ich soll besonders gute Zensuren geben. Meine Mutter aber sagte, das wirst du nicht machen. Du wirst die Leute nicht kränken. Das ist hier Sitte und wir brauchen es mehr als dringend. Und du wirst das nehmen. Da war Gott sei Dank meine Mutter realistischer als mein Vater. Und mein Vater ist es da aber gut gegangen auch. Allerdings im ersten Schuljahr, er verstand die Kinder nicht und die Kinder verstanden ihn nicht. Das war schwierig. Die Kinder waren an Schriftdeutsch nicht gewöhnt, nicht? Sie sollten das ja wohl erst in der Schule lernen, einige. Einige konnten es, aber viele ja nicht. Dann kam die Frage, sagten die Kinder ein weiches B oder ein hartes B? Wir hatten noch nie was vom harten B gehört. Aber mein Vater war ein sehr guter Lehrer. Meine Mutter war auch Lehrerin. Die übernahm da die 2. Lehrerstelle. Da waren 2 evangelische Lehrerstellen und die übernahm meine Mutter. Der katholische Pfarrer, der Arme, hieß Ochs und war ein sehr verwachsener Mann, der katholische Pfarrer. Und der hatte Schwierigkeiten mit der Disziplin, mit den Schülern, wenn er Religionsunterricht machte. Und da kam er zu meinem Vater und hat gesagt, Herr Klaassen, ich habe gehört, Sie sind ein guter Lehrer, kommen Sie einmal und helfen mir hier. Und dann ist mein Vater hin und hat den Jungen da den Kopf zurechtgesetzt oder was. Jedenfalls war der Pfarrer Ochs, war begeistert von meinem Vater. Ja.
Liebe Frau Klaassen, es war so interessant, bin Ihnen so dankbar, dass wir beide dieses Gespräch führen durften. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an Sie. Was hat Ihnen die Kraft gegeben, trotz dieser schrecklichen Geschehnisse weiterzumachen?
Ich bin christlich erzogen und ich habe ein ganz tief sitzendes, was ich nicht wusste, aber was sich dann herausstellte, ein ganz tief sitzendes Gottvertrauen. Und ich habe wusste, dass Gott das alles richtig machen wird und dass ich das alles durchstehe.
Ich glaube, das braucht man im Leben und die Kraft und bin tief beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte. Es ist so wichtig, dass wir das der nächsten Generation weitergeben was ja. Sie erlebt haben, was Ihre Familie erlebt haben. Und ja, einfach ein herzliches Vergelt's Gott von meiner Seite nochmal. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Liebe Frau Klaasen, bitte ja mal Gott, wiederhören.
Liebe Zuhörer, das war Folge 6 des Podcasts Lebenswege. Weiter geht's bei uns in 2 Wochen. Wer diesmal Gesprächspartner ist, wollen wir heute aber noch nicht verraten. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.